Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Sie ist die bekannteste Langstrecken-Rallye der Welt, die Dakar-Rallye. Die heißt immer noch so, obwohl die Stadt im Senegal seit 2007 nicht mehr angefahren wird, wegen Terrorgefahr. Die Rallye ist dann erst durch Südamerika gefahren und hat jetzt in Saudi-Arabien eine neue Heimat gefunden. Die Angst vor Terrorangriffen ist aber heute wieder zurückgekehrt. Es hat nämlich eine Explosion am Fahrzeug des Franzosen Philippe Boutron gegeben, der dadurch am Bein schwer verletzt wurde. Welchen Hintergrund diese Explosion hat, steht noch nicht fest. Die Sicherheitsvorkehrungen sind aber auf jeden Fall nochmal verschärft worden. Davon ungeachtet ist heute die erste lange Etappe gestartet. Insgesamt müssen die Fahrerinnen und Fahrer pro Tag zwischen 500 und 800 Kilometer zurücklegen und das 12-mal. Mit dabei ist auch die deutsche Fahrerin Annette Fischer in der Klasse der leichten Prototypen zum insgesamt 4. Mal. Und sie hat mir gestern nach der ersten Etappe erstmal geschildert, durch was für eine Landschaft sie sich da kämpfen muss.
Also erstmal muss ich sagen, das erste Mal, ich bin jetzt das dritte Mal in Saudi-Arabien und ich bin wahnsinnig überrascht über die Landschaft. Wir sind ja von Südamerika nach Saudi-Arabien gegangen und keiner hat sich eigentlich vorstellen können, wie man eine komplette Dakar, die früher durch verschiedene Länder gegangen ist, in einem Land ausrichten kann. Und das hat uns alle super überrascht, dass Saudi-Arabien so unterschiedlich ist. Also man hat hier von wirklich Steppenlandschaft, wo man sagt, okay, da ist kilometerweise einfach gar nichts, außer ein bisschen Camelgras, bis richtig hohe Dünen, ja, von Felsen, die wie Pilze aus dem Boden wachsen, würde ich fast sagen. Also die letzten 2 Jahre war ich als Co-Driver dabei und ich muss sagen, ich hatte oft mal eine Wow-Note dabei. Also wo ich dann einfach meinem Fahrer gesagt habe, hey, schau mal da. Ja, weil das einfach eine unglaublich schöne Landschaft ist, durch die wir fahren. Also ich glaube, man kann hier alles machen in dem Land.
Was ist denn die größte Herausforderung? Ist das dann diese unterschiedliche Landschaft? Ist das die pure Distanz, sowohl in Kilometern als auch dann in reiner Zeit, die Sie dann am Lenkrad verbringen, was ja auch eine mentale Belastung ist? Was ist das, die größte Herausforderung für Sie jetzt in den kommenden Tagen und Wochen?
Ich glaube, das ist eine Summation aus allem, muss ich sagen. Es ist natürlich die Länge, also jeden Tag fit zu sein, jeden Tag 800 Kilometer zu fahren, ist wahnsinnig lang. Und man kann sich das vorstellen, wie als man von Berlin nach München, das sind nur 600 Kilometer, durch Wald und Steppe und über Stock und Stein fährt. Und ich glaube, da kann sich jeder ein Bild von machen, wie sich das anfühlen würde. Das ist normalerweise schon auf der Straße oder auf der Autobahn anstrengend. Und wenn man dann keine Straße hat, sondern einfach nur durchs Gelände fährt, ist das natürlich körperlich anstrengend, klar. Und das nicht einen Tag, sondern wir fahren nicht von Berlin nach München einen Tag, sondern 12 Tage hintereinander.
Gibt es da Tricks, um die Konzentration aufrechtzuerhalten über so eine lange Distanz?
Tricks nicht so wirklich. Wichtig ist natürlich Essen und Trinken zwischendurch. Ja, das wird jeder Sportler kennen. Und dann später Co-Driver natürlich auch eine große Rolle. Das heißt, der fängt einen auch mal auf, wenn er dann feststellt, man ist nicht mehr so richtig da und pusht einen einfach auch. Und genau andersrum auch. Also der Fahrer muss auch mit dem Co-Driver ganz eng zusammenarbeiten, damit man überhaupt da ankommt, wo man hin will. Also die Rallye Dakar ist nicht vom Fahrer alleine gemacht. Ohne Co-Driver kommen wir nirgendwo an und nirgendwo hin. Und das ist auch eine Rolle, die, finde ich, vollkommen unterschätzt ist. Also das ist nicht wie bei anderen Rennsportarten, wo es eigentlich nur auf das Fahrerische drauf ankommt, sondern es kommt darauf an, wie sind die Co-Driving-Skills, wie sind die Mechanik-Skills. Ja? Also wir müssen unser Auto selber reparieren können. Im speziellen Morgen fängt eine Marathon-Etappe an und die Marathon-Etappe heißt, dass wir in einem Biwak im Zelt schlafen und keinen Service haben. Das heißt, wir müssen unser Auto selbst servicen, selbst reparieren im Zweifelsfall und auch selbstständig wieder an den Start bringen. Und das gibt es so in keiner anderen Rennserie.
2019 sind Sie als Fahrerin die Dakar gefahren und dann in den vergangenen 2 Jahren waren Sie eben als Beifahrerin mit dabei. Dieses Mal sind Sie wieder dann am Steuer. Was haben Sie als Beifahrerin gelernt, was Ihnen jetzt hilft?
Vor allem die Landschaft lesen natürlich. Wir haben für jede Box quasi, wo wir die Beschreibung der Strecke haben. Man kann sich das so vorstellen wie auf einem Navigationssystem, wo man einen Pfeil nach rechts und links hat. Und dann ist daneben noch eine Kilometrierung und ein Kompasskurs meistens. Und eventuell noch ein kleines Piktogramm, wie die Strecke dort aussieht. Also zum Beispiel steht da noch ein Baum oder noch ein Haus oder noch irgendwas, wo man das wieder erkennen kann. Und wichtig, ganz wichtig sind die Kompasskurse, dass man sich wirklich daran hält, dass man an der Kreuzung genau an dem Punkt genau den Kompasskurs einschlägt. Und die meisten denken immer, ja, wir fahren ja mit einem GPS. Das kann man sich nicht so vorstellen wie im normalen Straßenauto. Das ist im Prinzip eher ein Kontrollsystem für uns. Das heißt, wir müssen Punkte suchen in der Wüste und die sind so ein bisschen wie beim Geocaching versteckt. Also man hat quasi das Roadbook als Hinweis, wo die sind. Und wir müssen dann in einem bestimmten Radius diesen Punkt erreichen und dann validiert unser GPS diesen Punkt. Und das Wissen darum, das bringt mich jetzt als Fahrer wahnsinnig weiter, weil ich einfach weiß, an welchen Stellen der Co. Probleme haben könnte oder wo er versucht, mich dann dahin zu bringen, wo ich hin muss. Oder manchmal fährt man auch einfach eine halbe Stunde im Kreis, weil man so einen Punkt nicht findet. Ja, das passiert nicht nur denjenigen, die hinten irgendwo fahren, sondern auch den Top-Autos, wie zum Beispiel Carlos Sainz letztes Jahr, der eine Dreiviertelstunde einen Punkt gesucht hat. Also das ist wirklich so ein bisschen wie Schnitzeljagd an mancher Stelle. Und es ist, also die Herausforderungen sind alles zu beherrschen, vom Fahrerischen, vom Navigatorischen, vom Mechanischen, vom, eine Nase und ein Gespür dafür haben, wo man sowas findet, wo man die Punkte finden kann.
Sie sind auch in diesem Jahr mit Anni Seel, mit einer Beifahrerin unterwegs, waren auch sonst mit Frauen unterwegs. Hat das einen bestimmten Grund?
Nee, das hat eigentlich gar keinen bestimmten Grund. Meine erste Dakar war 2019 mit der Andrea Peterhansel. Das ist die Frau von Stefan Peterhansel, der für das X-Ray-Team lange schon gefahren ist. Und ich habe für das X-Ray-Team gearbeitet oder arbeite immer noch für das X-Ray-Team als medizinisches Personal. Und so haben wir uns kennengelernt. Und ich bin früher Amateurrennen gefahren und sie hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich nicht mit ihr eine Dakar fahren würde, weil sie gerne mit Stefan die Rallye fahren wollte und dafür trainieren wollte. So bin ich eigentlich zu meiner ersten Dakar gekommen. Und das im Oktober, wo die Dakar im Januar anfängt. Also es ist eher ohne viel Vorbereitung und mit viel Mut passiert. Und so bin ich das erste Mal mit einer Frau gefahren, beziehungsweise das erste professionelle Rennen mit einer Frau gefahren. Und daraufhin die Jahre hatte mich Camelia gefragt. Camelia Liberotti ist auch schon eine Fahrerin von langer Zeit, die fährt schon 10 oder 12 Jahre jetzt mittlerweile, glaube ich, ob ich ihre Co. sein würde. Es war für mich gar nicht geplant, dass ich auf die Dakar gehe, also nur als Service. Und dann habe ich das gemacht und habe die Chance genutzt, für mich mehr zu lernen. Und das, glaube ich, habe ich ganz gut hingekriegt. Und jetzt schauen wir mal, wie wir das so umsetzen können wieder.
Unter der Woche hat Formel-3-Fahrerin Sophia Flörsch sich bei der Deutschen Welle darüber beschwert, dass die Förderung für Frauen im Motorsport, in ihrem Fall dann vor allem in den Formelklassen, nicht gut genug sei. Es hat ja auch noch nie eine Siegerin von einem Formel-1-Grand Prix gegeben. Bei der Rallye Dakar hat es ja schon mit Jutta Kleinschmidt 2001 eine Frau gegeben, die da wirklich die Krone gewonnen hat. Wo steht der Rallye-Motorsport bei der Frauenförderung?
Naja, dazu müsste man mal wissen, was Frauenförderung ist. Wenn wir von Gleichberechtigung reden, glaube ich, sind wir relativ weit vorn, weil es einfach, Gleichberechtigung heißt für mich, es ist gleichberechtigt und das ist es tatsächlich. Also man fährt gegen Männer, man hat zwar eine eigene Wertung mittlerweile, hat die auch für mich einen Wert, weil seitdem es die Extreme E gibt, kommen immer mehr Frauen in den Rallye-Sport, weil es einfach eine sehr ähnliche Art von Auto ist, sagen wir es mal so.
Extreme E müssen Sie, glaube ich, kurz einmal erklären.
Ja, die Extreme E ist eine neue Sportart, würde ich jetzt mal sagen, Sportserie, die mit Offroad-Autos fährt, allerdings im Elektrobetrieb und nicht so lang, wie wir das machen, über so viele Kilometer, sondern eher über 6, 7, 8, 9 Kilometer im Rundkurs auf verschiedenen Stellen der Welt. Und mit diesem Format wollen sie auf den Umweltschutz in diesen verschiedenen Regionen, wo sie fahren, aufmerksam machen. Und das Spezielle an der Rennserie ist, dass sie 50-50 mit Frauen und Männern besetzt ist. Das heißt, ein Team besteht immer aus einer Frau und einem Mann. Und seitdem es das gibt, das ist jetzt ein Jahr, hat sich die Zahl der Frauen massiv verstärkt, würde ich sagen. Ich glaube, es gab noch nie so viele Frauen wie dieses Jahr bei der Dakar. Wir haben, glaube ich, um die 30 Frauen dabei, was immer noch sehr, sehr wenig ist im Vergleich zu den kompletten Teilnehmerzahlen. Aber ja, im Vergleich zu den Vorjahren ist es ein massiver Anstieg. Und da bin ich natürlich sehr glücklich drüber. Förderung an sich, dass man sagt, man fördert junge Talente, glaube ich, gibt es in dem Sport sowieso so gut wie gar nicht. Also weder für Männer noch für Frauen. Also an der Stelle kann man, glaube ich, den Gleichberechtigungsgrundsatz ansetzen und sagen, da gibt es keinen Unterschied. Aber es wäre natürlich schön, wenn es das auch für junge Männer und junge Frauen geben würde.
Sophia Flörsch hat auch darüber berichtet, dass bei ihr auch das Problem ist, dass die Sponsoren immer noch so ein bisschen zögern, sie zu unterstützen. Haben Sie das irgendwie in Ihrer Karriere mitbekommen, dass es da ein Zögern gibt? Oder was ja auch vielleicht für manche Sponsoren ein Argument sein könnte, dass sie insbesondere dann vielleicht ein Frauenteam fördern, weil das besser zur Unternehmenskommunikation passt zum Beispiel?
Naja, um ehrlich zu sein, hatte ich das gehofft und habe es auch gedacht, im Speziellen, wo ich das erste Mal gefahren bin und mit der Andrea Peterhanse gefahren bin, die ja auch schon eine sehr berühmte Frau ist im Motorsport. Wir haben sehr, sehr stark zu kämpfen, mit Sponsoren und Sponsoren zu finden. Es ist extrem schwierig. Und ja, das kann ich, denke ich, auch so unterstützen. Es ist als Frau nicht einfacher, im Gegenteil. Ich denke, es ist eher komplizierter.
Woran,
Weil
also
immer noch.
woran liegt das? Was kriegen Sie da als Feedback dann von den Sponsoren? Sie sind eine Frau, deswegen sponsoren wir Sie nicht? Oder was kriegen Sie da so unterschwellig vielleicht auch noch transportiert?
Naja, grundsätzlich muss man sich überlegen, weshalb so ein Sponsor einen sponsern sollte. Und normalerweise will er irgendein Produkt verkaufen. Und dieses Produkt muss einen Markt finden. Das heißt, normalerweise schauen viel mehr Männer Rallye und Motorsport als Frauen. Und welches Männerprodukt soll man jetzt bei einer Frau promoten? Also es ist gar nicht so einfach. Soll es Werkzeug sein? Eine Frau, die jetzt Werkzeug promotet, kauft das jetzt ein Mann? Ist es Bier? Wenn ich jetzt eine Bierwerbung auf dem Auto habe, trinkt dann ein Mann mehr Bier? Also an der Stelle kann ich auch die Sponsoren verstehen, dass es nicht einfach ist, da ja, eine Kommunikationsstruktur aufzubauen. Auf der anderen Seite denke ich, dass es möglich ist. Ja, es das heißt ja nicht nur, dass Männer Bier trinken, sondern auch Frauen trinken Bier. Und warum nicht mal in die Richtung gehen, ne?
Kommen wir zum Abschluss noch einmal kurz aufs Sportliche. Was sind Ihre Ziele für diese Dakar?
Also wir haben ein komplett neu entwickeltes Auto, was es so noch nicht gab. Und ja, um ehrlich zu sein, bin ich erstmal happy, wenn wir durchkommen. Es sind rund 8000 Kilometer, also es ist ziemlich viel zu fahren. Und ja, ich hoffe, dass wir durchkommen. Ich hoffe natürlich, dass wir die Damenkategorie gewinnen. Davon kann ich heute noch nicht reden. Es ist der erste Tag. Wir sind heute im Prolog gefahren. Wir hatten heute ein paar Probleme auf der Rallye. Das heißt, wir hatten heute schon Dünen und ähnliches, aber es waren nur 19 Kilometer, also quasi gar nichts. Prolog heißt, es wird die Startreihenfolge für den nächsten Tag festgelegt. Und ja, wir sind im Mittelfeld gelandet, weil wir nur einen Zweiradantrieb hatten und kein Vierrad, wofür das Auto eigentlich ausgelegt ist. Aber ja, mit solchen Problemchen kämpft man, wenn man diesen Rallye-Sport betreibt. Also es ist nicht so, dass alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt.
Eindrücke von Annette Fischer, Fahrerin bei der Rallye Dakar. Nach der heutigen Etappe liegt sie auf Platz 22. Und eine längere Version des Interviews, wo es auch noch mal mehr um die Beziehung zwischen Fahrerin und Beifahrerin geht, finden Sie in der DLF Audiothek.